Räuberischer Espresso, der Strafrechtspodcast der Fachzeitschrift Juristische Arbeitsblätter JA.
Till you get your check next week.
Nein, es ist nicht Menderes bei uns im Studio heute, sondern mein Name ist Florian Nicolai.
Und mein Name ist Mustafa Temmuz Olakçoğlu.
Und wir laden euch wieder ein auf einen gemeinsamen räuberischen Espresso. Heute mit einem dritten Gast.
Ja.
Also mit einem Gast, einem dritten Teilnehmer.
Einer
AI, eine KI, AI.
Ja. Mach mal weiter. Du meinst doch nicht etwa ChatGPT?
Dazu habe ich leider nichts gefunden.
Als Programm bin ich darauf ausgerichtet. Ja, ich finde das, wir mussten jetzt auf diesen Zug aufspringen.
Ja.
Das musste einfach mal kommen. Bisschen spät, aber wir dachten uns, wir stellen dieselben Fragen, die wir vielleicht, oder nicht dieselben, aber ähnliche Fragen, die wir den Studierenden stellen, ähnliche Aufgabenstellungen, mit denen sich hier Jurastudierende konfrontiert sehen, mal auch diesem Programm, weil ja alle gerade am Ausrasten sind. Was machen wir jetzt? ChatGPT nimmt uns die Prüfungsmöglichkeiten weg, schreibt von sich aus Bachelor- und Seminararbeiten. Das können wir jetzt hier natürlich nicht alles prüfen, aber vielleicht so die Gutachten, ja, Hausarbeiten.
Mhm. Also wirklich, Klausuren eher schwierig.
Klausuren eher schwierig, also das wird weiterhin eher unproblematisch sein. Ich meine, siehst du das auch so? Also bist du irgendwie auch...
Ja, wir müssen halt wahrscheinlich unseren Prüfungsmodus dann in bestimmten Hinsichten ändern, vermutlich, ne? Weil es wird irgendwann zumindest zum Bestehen reichen.
Mhm.
Andererseits kann man natürlich auch einen ganz eigenverantwortlichen, eine Eigenverantwortlichkeitspose einnehmen und sagen, ja, spätestens im Examen knallt's dann halt, ne?
Mhm.
Klar, aber...
Oder man verstärkt das, was ich ja schon seit geraumer Zeit einfordere, einfach auch die mündlichen Prüfungen.
Ja.
Dass man beispielsweise auch sagt, die haben mehr Relevanz oder mehr Bedeutung, auch vielleicht von der Gewichtung her, weil wenn wir uns überlegen, es kommt ja vor allem auf die Kommunikation an, es kommt auf das Gespräch an.
Es ist eigentlich wie krass, wie stark man durchs Studium kommt, ohne zu sprechen.
100%.
Ohne vor Leuten zu sprechen, ohne mit jemandem zu sprechen, das ist eigentlich absurd.
100%. Ne? Deswegen heute eine Sonder-Chat-GPT-Folge. Vielleicht hat man das auch schon zu Hause ausprobiert. Wir machen das jetzt mal hier gemeinsam und live.
Und wir machen es vor allem mit Hashtags.
Genau, Hashtag ist es strafbar? Hashtag zweistufiger Deliktsaufbau und Hashtag Error im Chat. Und ich habe mir jetzt hier extra ein E-Mail-Account beziehungsweise ein Account bei ChatGPT angelegt. Das heißt, wir würden unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einfach mal die Frage vorlesen und zugleich hier im ChatGPT-Fenster eintippen. Und wir dachten uns, wir fangen mal so an mit unserer Folge vor einigen Wochen.
Mhm. Ist es strafbar, etwas zu tun? Da haben wir ja so Google-Vorschläge vervollständigen lassen und dann beantwortet. Und jetzt lassen wir mal ChatGPT das Ganze beantworten.
Und übrigens, Professor Jäger, Grüße gehen raus, hat das unlängst auch nochmal in seinem Instagram-Account-Auftritt aufgenommen.
Tatsächlich.
Ja, und hat da auch nochmal das dargestellt, ob es strafbar ist. ChatGPT, bist du ready? Scheint so zu sein, einer vegetarischen Person Fleisch unterzujubeln. So, das ging relativ schnell.
Und relativ vage, was ich so auf den ersten Blick
sehe. Soll ich es vorlesen wie ein Roboter?
Ja.
Das Hinzufügen von Fleisch zu Lebensmitteln. Also Moment, ich war schon...
Das klang jetzt eher schon fast nach so einer Bahnansage.
Ich muss es anders machen, ich muss so sagen. Das Hinzufügen von Fleisch zu Lebensmitteln, die einer Person bekanntermaßen vegetarisch oder vegan angeboten werden.
Machen wir das mal. Das ist aber auch schon ein komischer Satz, ne? Lebensmittel, die einer Person... Ach so, also nee, das haut schon hin.
Vegan angeboten werden, ohne dass die Person davon weiß oder damit einverstanden ist, kann als Täuschung betrachtet werden.
Das wissen wir grundsätzlich, Parenthese, eine Täuschung alleine, ohne irgendeinen Vermögensbezug oder so, ist erstmal nicht strafbar.
Genau, aber das wird auch klargestellt, da heißt es nämlich im Anschluss, die rechtliche Einordnung solcher Handlungen kann von Land zu Land unterschiedlich sein. In einigen Rechtssystemen könnte dies als Betrug oder Verstoß gegen Verbraucherschutzgesetze betrachtet werden. Letzteres wohl eher als Betrug, weil wir ja diesen Vermögensschutzbezug im Betrug haben. vielleicht so als Zweckverfehlung, wird schwierig. Insbesondere, wenn die Person bewusst getäuscht wird oder wenn gesundheitliche Risiken bestehen. Jetzt sind wir wieder bei der Körperverletzung.
Ja.
Denn du heißt es tatsächlich zum Beispiel bei bekannten Allergien oder religiösen Ernährungsvorschriften. In solchen Fällen könnten rechtliche Konsequenzen wie Geldstrafen oder andere Strafen möglich sein.
Jetzt könnte man natürlich bis zu diesem Punkt, da kommt jetzt noch so ein Disclaimer, dass das natürlich von Fall zu Fall unterschiedlich sein kann und so weiter und es ist ratsam, sich einen Rechtsanwalt zu holen. Aber bis zu dem Punkt könnte man jetzt, wenn man also eigentlich auch sagen, ja, no shit, Sherlock. Also das ist sehr, sehr vage, aber irgendwie dann doch, also...
Ja, das spricht eben, genau das habe ich mir jetzt auch gerade gedacht. Aber das ist ja schon dieses, ne, dieses, diese gewisse Arroganz.
Es ist vor allem, ja, es ist vielleicht auch ein bisschen dieses, ich will nicht, dass ein Computer das auch kann, ne, oder eine KI. Natürlich, wir müssen da selbstreflektiert bleiben und sagen, klar, stürzen wir uns da gleich auf die Wahrheiten oder das Unkonkrete und vielleicht sogar das Falsche. Aber eigentlich ist es relativ beeindruckend.
Ja, es ist schon erstmal beeindruckend. Aber es ist, wie du sagst, es ist so diese typische Antwort, die man eigentlich so auch findet, wenn man erstmal nicht zum Anwalt geht. Also im Internet mal so ein bisschen so, da ist es strafbar.
Ja, es ist aber auf jeden Fall besser als gute Frage.
Genau.
Ja, also
100% und deswegen bin ich jetzt noch beeindruckt und ich bin natürlich auch durchweg beeindruckt gewesen bisher, als ich dieses
Programm benutzt habe. Bist du auch leicht zu beeindrucken.
kommt noch dazu. Deswegen gehen wir mal auf die nächste Frage über, vielleicht so eine etwas dogmatischere Frage. ChatGPT, was ist der Unterschied, das müssen schon Erstis wissen, zwischen einem Error in Persona und Aberratio Ictus?
Das sieht schon nach was Längerem aus, was da kommt.
Mhm. Wobei ich mir natürlich vorstellen kann, vielleicht das sozusagen mir im Allgemeinen bei ChatGPT
auch gerade... Dass das Buch gerade vergriffen ist, in dem ChatGPT nachschauen will.
Nein, dass es tatsächlich so ist, wenn es so typische geflügelte Wendungen sind, zu denen es eben auch viel so an Lernmaterial im Internet und so weiter gibt, dann fallen die Antworten auch wirklich differenzierter und ausführlicher aus.
Ja. Das ist schon so, jetzt haben wir hier was.
Ja.
Error in persona und aberratio ictus sind Begriffe aus dem Strafrecht, die sich auf unterschiedliche Situationen beziehen, in denen ein Täter eine andere Person als beabsichtigt verletzt oder angreift.
Also absichtlich verletzt oder angreift.
Hier ist der Unterschied zwischen den beiden Konzepten, Doppelpunkt. Erstens Error in persona. Dieser Begriff bezieht sich auf einen Irrtum in Bezug auf die Identität der Zielperson. Stimmt schon mal. Mhm. Also das kann stimmen. Mhm. Das bedeutet, dass der Täter versehentlich glaubt, eine bestimmte Person anzugreifen, während er tatsächlich eine andere Person angreift. Der Täter hat die Absicht, die beabsichtigte Person zu verletzen oder anzugreifen, irrt sich jedoch in der Identifizierung. Das hat so ein bisschen was schon so von... man schreibt so ums Problem herum in der Klausur, ne? Man bleibt unkonkret und der Irrtum kann aufgrund äußerer Umstände, Verwechslungen oder anderer Faktoren entstehen. Mhm. Im Strafrecht kann dies in einigen Fällen dazu führen, dass die Strafe des Täters gemildert wird, da der Irrtum die Schuld mindert.
Das ist eher falsch. Weil wir ja letztlich beim unbeachtlichen Irrtum, also bei tatbestandlicher Gleichwertigkeit sagen, es handelt sich nur um ein Motivirrtum. Es besteht ja nach wie vor der Vorsatz, einen Menschen anzugreifen bzw. zu verletzen, müsste man auch dann sagen. Wobei man natürlich auch hier wieder in Schutz zu nehmen, es ist eine tatbestandslos gelöste
Und es kommt am Schluss auch der Disclaimer wieder, wichtig anzumerken, genaue rechtliche Behandlungen, je nach Rechtssystem unterschiedlich und allgemeine Konzepte und immer Rechtsprechung und
Gesetze zu konsultieren. Aber es ist Gesetze natürlich, wie du sagst, es ist ein Ticken unbeholfen, wobei man natürlich sagen muss, dass auch in den Lösungen, also in den Originallösungen von den Studierenden, teilweise die Beschreibung
des anderen Personen unbeholfen ist. So wie jetzt auch, das könnte auch so ein schön auswendig gelernter Satz sein, aberratio ictus, dieser Begriff bezieht sich auf einen fehlgeleiteten Schlag oder einen aberranten Erfolg.
Das habe ich noch nie gehört.
Ich auch nicht, aber das klingt so ein bisschen so, jetzt schreibe ich mal, dass ich da was weiß. Hier hat der Täter die beabsichtigte Person tatsächlich angegriffen, aber der Angriff hat unabsichtlich eine andere Person getroffen. Das ist auch schwierig, weil hat er die beabsichtigte dann angegriffen? Das ist vielleicht, wenn man auf jemanden zurennt und dann duckt sich jemand weg, vielleicht noch eher anzunehmen als bei einem Schuss aus der Ferne. Mhm. Mit anderen Worten, der Angriff verfehlt sein beabsichtigtes Ziel, und trifft stattdessen eine unschuldige Person. Okay, das heißt, vorher war irgendwas schuldig, auf jeden Fall.
Ziel 1 machen. Ja.
Und dann auch, es kann dazu führen, dass der Täter für Verletzung oder den Schaden, der der unschuldigen Person zugefügt wurde, haftbar gemacht wird. Die strafrechtliche Verantwortung hängt jedoch von den spezifischen Umständen des Falles und den Rechtsvorschriften des jeweiligen Landes ab. Sehr vage und eher schon entfernt sich vom Richtigen. Also das ist, würde ich jetzt mal sagen, eher schon im nicht bestandenen Bereich. Ne? Ja.
Und wie gesagt, ich kann es immer nur wiederholen, das soll nicht die Technik in Frage stellen.
Gottes Willen.
Also es geht wirklich mehr so um dieses, dass es doch immer so heißt, hey, das kann jetzt bald praktisch hier die kompletten Prüfungen ersetzen und so weiter.
Vielleicht kann es das wirklich bald. Ja, vielleicht genau. Jetzt noch nicht, aber bald kann es das. Also genau. Das müssen wir auch sagen. Ne? Also das sagen ja immer alle, ja. Also mit dem nächsten Update, da baut der dir dann das Haus. Ne? Also, aber ich glaube, wir dürfen da auch nicht zu blauäugig sein am Ende. Das wird schon irgendwann alles noch krasser werden.
Und ich habe noch eine Frage rausgekriegt.
Ja. Das ist sehr schön.
Weil mir das ja ganz, ganz wichtig ist. Du weißt, ich bin ein ganz großer Vertreter des einzig richtigen, wahren Deliktsaufbaus, nämlich zweistufige Delikte.
Ja, auch das da werden wir nochmal, da haben wir ja schon mal so ein bisschen.
Ne, ja, also ich bin ja, für mich ist der zweistufige Deliktsaufbau auch in der Klausur wie so eine Genki-Dama. Ich weiß jetzt bestimmt nicht, was eine Genki-Dama ist. Das ist sozusagen der ultimative Endangriff von Kakarot, also hier Dragon Ball
Z. Ah, ja, ja. Hm.
Genau, und Son Goku. Und dann packt er immer.
Son Goku kenne ich, ja.
Okay. Genau, also ja, aber fragen wir mal ChatGPT, soll ich in der Klausur den zweistufigen oder den dreistufigen Deliktsaufbau nehmen?
Da muss man eigentlich, da gibt es eigentlich nur eine Antwort. Selbst egal welchen du für richtig hältst, in der Klausur nimmst du den dreistufigen. Das wäre eigentlich die Antwort, ne?
Also. Ja. Gut. Also, mal sehen, was kommt jetzt hier. Die Wahl zwischen dem zweistufigen und dem dreistufigen Deliktsaufbau hängt von verschiedenen Faktoren ab. Differenzieren. Wie zum Beispiel dem Rechtssystem, in dem du tätig bist, den Anforderungen deines Studiums. Okay, das ist das, was du gerade gesagt hast. Wir erwarten den dreistufigen Deliktsaufbau oder deinen beruflichen Kontext. Es ist wichtig zu beachten, dass unterschiedliche Rechtssysteme unterschiedliche Herangehensweisen an den Deliktsaufbau haben können.
Okay, ich auch wieder disclaimern, es ist schon juristisch und sehr haftungsausschließend und so, ne? Kommt drauf an.
Ja, jetzt kommt's. Der zweistufige Deliktsaufbau besteht aus zwei Hauptelementen, dem objektiven Tatbestand und dem subjektiven Tatbestand. Und jetzt steht aber in Klammern zur Verteidigung Handlung und Erfolg. Dann kommt im subjektiven Tatbestand die Schuld.
Das ist natürlich.
Ich bin immer im Verteidigungsmodus. Ja. Wenn man sagt, Schuld war, ne, sozusagen.
Die Vorsatzschuld.
So ist es nicht mehr gemeint. Es ist ja eher Unrecht und Schuld. Dieser Ansatz konzentriert sich auf die äußeren Handlungen und den Erfolg der Tat sowie die innere Schuld des Täters. Und der dreistufige Deliktsaufbau besteht aus drei Hauptelementen. Dem objektiven Tatbestand, dem subjektiven Tatbestand der Rechtswidrigkeit. Okay, hier fällt die Schuld weg.
Ja. Weißt du, wir haben eben schon überlegt, am Ende, wenn man nur vorspult und nur diesen Ausschnitt hört, dann denkt man, wir predigen hier sozusagen die falschen
bloß nicht.
Gedanken.
Ne? Genau, nee, also das ist tatsächlich hier, das ist wirklich komplett schief.
Aber am Ende kommt der Disclaimer, es ist ratsam, dich an die Vorgaben deines Studiums oder deiner Ausbildung zu halten und die von deiner Hochschule, deinem Dozenten oder deiner Rechtsordnung empfohlenen Ansätze zu berücksichtigen. Nicht schlecht.
Ja, wenn du unsicher bist, welcher Deliktsaufbau in deinem Kontext angemessen ist, wie zum Beispiel in der Vorlesung von Professor Olakcholo, der natürlich auch propagiert, den dreistufigen Deliktsaufbau sowohl im Examen und dann auch in den Abschlussklausuren zu prüfen, dann frag nochmal nach, ja, bei deinem Dozenten,
ein Mentor Fachexperten.
Oder einem Fachexperten. Ah, okay, gut. Ja, das. Aber da gibt es wahrscheinlich auch noch nicht so viel dazu. Vielleicht so, ne? Im Internet meine ich jetzt.
Ja, wahrscheinlich.
Bin ich dazu blauäugig, dass ich dann.
Weil nee, da gibt es wahrscheinlich wirklich nicht so viel, weil das ja eigentlich ein Ansatz ist, der. Also gerade dann auf diesen Seiten, die sich damit auseinandersetzen, die jetzt keine zu tief dogmatisch gehenden Sachen sind, also irgendwelche Hilfeseiten und so, die gehen natürlich nur mit dem Dreistufigen und sagen immer, ja, der Zweistufige ist Quatsch und so. Ne? Und
das müsste man auch wirklich die Informatiker bzw. diejenigen, die das irgendwie programmieren, auch mal fragen. Das habe ich mich jetzt, das weiß ich jetzt wirklich nicht. Greift das Ding wirklich nur so auf Open Access zurück?
Keine Ahnung.
Oder greift es überhaupt auf sowas zurück?
Ich hab keine Ahnung. Vielleicht ist auch irgendwo einer, der tippt die Antworten vor. Ne?
Also auf. Kann natürlich auch sein.
Ja.
Also, ich würde meinen, besonders interessant, vielleicht aus dem Blickwinkel jetzt wieder der Prüfung.
Wir lassen den mal einen Fall lösen.
Genau. Lassen wir mal einen Fall und zwar wirklich einen absoluten Basic-Fall.
Schwieriger
Totschlag, Mord vielleicht noch.
Mhm. Mord ist doch, wenn es geplant
war. Genau.
Könnten wir jetzt auch noch mal fragen.
Ja, was das ja. Aber nehmen wir mal folgenden Fall. A, er schießt B, um ihm ohne Schwierigkeiten dessen Geldbeutel abnehmen zu können. Wie hat sich A nach dem StGB strafbar gemacht? Wir tragen jetzt noch ein, löse bitte den Fall im juristischen Gutachtenstil.
Das wird spannend. Also wir sehen auf jeden Fall schon mal eine Überschrift, die lautet Gutachten. Das finde ich gar nicht so schlecht.
Dann aber
wird,
es dauert, ne?
Ja, und das Erste, was dann kommt, ist so eine Sachverhaltswiedergabe, aber ja. Okay.
Gut, also Sachverhalt A hat B erschossen, um ihm ohne Schwierigkeiten dessen Geldbeutel abnehmen zu können. Es ist nun zu prüfen, wie sich A nach dem Strafgesetzbuch strafbar gemacht hat.
Und schon nimmt ChatGPT ungewollt Stellung, denn es geht los mit römisch erstens Mord gemäß § 211 StGB ohne 212, ohne den 212 vorher zu prüfen. Also ChatGPT sagt, 211 ist ein eigenständiger Tatbestand.
Genau, und schließt sich damit der Rechtsprechung an, die meines Erachtens nicht mehr vertretbar ist.
Aber gut, ja. Interessant, die Gliederungsebenen.
Mhm.
Also er fängt praktisch mit römisch erstens an, geht dann über auf A.
Ja. Aber die alphanumerische Gliederung macht ja irgendwie allen am Anfang zu schaffen. Und irgendwie ist dann am Schluss, solange man es eindeutig macht, ja, also selbst wenn es nicht wirklich alles richtig ist, aber doch irgendwo zulässig. Ne?
Ja.
Und das Erste, was mir jetzt so ein bisschen als, aber da stürzen wir uns als Juristen natürlich sofort und Korrektoren sofort auf die Fehler, dass Habgier als subjektives Mordmerkmal bei den im objektiven Tatbestand unter Mordmerkmale geprüft wird, aber ansonsten ist das alles gar nicht so schlecht.
Ja, was mich aber auch, aber das ist ja diese
Korrektoren-Handlung.
Und vor allem das Erste ist, es fehlt schon mal der Obersatz.
Ja, das stimmt.
Also es steht ja nicht irgendwie da, A könnte sich dadurch was er und so weiter
und strafbar gemacht hat. Was auch wirklich so ein erstens objektiver Tatbestand und dann steht da Tötung eines Menschen, A hat B erschossen, was eine Handlung der Tötung darstellt, das würde ich erstmal unterringeln. Also, ne, das ist so ein bisschen so.
Im BT, wenn man dann irgendwie 25 Delikte zu prüfen hat und der objektive Tatbestand der Tötung ist unproblematisch, dann kann man natürlich sowas formulieren wie A hat vorliegend oder B ist tot, der Erfolg ist somit eingetreten, A hat dies kausal und objektiv zurechenbar verursacht.
Was mir grundsätzlich am Gutachtenstil auffällt, wir haben viele Da-Konstellationen. Wir haben eigentlich keine Fragen. Wir haben hier A hat B heimtückisch getötet, da er B arglos und ohne jegliche Verteidigungsmöglichkeit erschossen hat. Und wir wissen auch gar nicht so viel, ob es für Heimtücke reicht. Und dann A hat B mit dem Ziel, dessen Geldbeutel zu erlangen, getötet. Die Habgier liegt vor. Da A aus rein egoistischen Motiven gehandelt hat, um sich finanzielle Vorteile zu verschaffen. Auch das eher so ein bisschen wackelig. Subjektiver Tatbestand haut dann halbwegs hin.
Man muss auch hier auch noch was sagen. Dafür, dass wir zu Beginn formuliert hatten, löse den Fall im juristischen Gutachtenstil und es ist wirklich ein sehr knapper, kurzer Fall, hätte man schon so Sachen erwarten können, wie eben, also was heißt, würden wir erwarten,
hier jetzt sich von hier bedeutet,
die Definition und dann die richtige Subsumption, genauso wie bei der Kausalität und objektiven Zurechnung. Also das fehlt noch.
Was ganz gut ist, bei Rechtswidrigkeit jetzt wieder eine Da-Verknüpfung, aber in dem Satz, die Tötung von B war rechtswidrig, da A keinen Rechtfertigungsgrund für sein Handeln vorbringen kann, steckt die Indizwirkung im Unrechtstatbestand, diese Indizwirkung des der normativierten Vertatbestandlichung sozusagen, dass da etwas verboten ist. Das ist natürlich
kurze Zwischenfrage, nicht schlecht, die mir jetzt dazu einfällt, bevor wir kommen ja schon fast zum Ende. Was ich spannend finde, kann ein Mord gerechtfertigt sein?
Ein Mord? Ah, das ist eine gute Frage. Hm. Weil natürlich kann die Tötungshandlung gerechtfertigt sein, aber kann das Motiv? Hm. Aber da würde ich sagen,
wir hatten uns letztens doch auch im Kontext der Falschverdächtigung.
Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, grundsätzlich, wenn also das Motiv allein reicht ja nicht aus. Das heißt, wenn die Tötungshandlung gerechtfertigt ist und wir am Ende sagen, dass wir ein Motivbündel haben, was uns aber immer noch, was den Rechtfertigungsgrund nicht völlig in den Hintergrund treten lässt, dann wird es wohl so sein müssen.
Ich glaube auch, dass es letztlich so ist, dass vielleicht bestimmte Motive oder die Voraussetzungen, die eine Tötungshandlung oder einen Totschlag zu einem Mord machen, dass diese Umstände, sei es subjektiv, sei es erstmal objektiv, eine Heimtücke oder so, dass die so beschaffen sind, dass sie regelmäßig dem Erlaubnistatbestand entgegenstehen.
Aber richtig.
Das hat dann was mit der Ausformulierung des Erlaubnistatbestands.
Aber es kann sein, genau, dass die sich so treffen, dass es trotzdem gerechtfertigt sein kann, auf jeden Fall. Und außerdem muss man sich noch überlegen, wenn man der Literatur folgt, dann entfiele ja bei der Rechtfertigung ganz offensichtlich schon das Grunddelikt und rein die Handlungsmodalität wird zumindest nicht per se, also wir werden nicht zu einer Aufrechterhaltung der Qualifikation kommen können. Mhm. Was natürlich sein kann, ist, dass aufgrund dieser Handlungsmodalität, zum Beispiel Handeln mit gemeingefährlichen Mitteln, dann bestimmte Elemente der Notwehr uns dann sperren, also zum Beispiel die Erforderlichkeit und so weiter. Das ist dann die Handlungsmodalität oder die Gebotenheit.
Ja. Genau. Also durchaus vorstellbar. Man muss aber auch tatsächlich eins einräumen, um diesen Exkurs abzuschließen. In den klassischen Fällen des Mordes agiert ja der Täter gerade nicht in einer Notwehrsituation.
Genau. Also
vielleicht beim Erpresser, im Chantage, in der Chantage-Konstellation vielleicht ja. noch, ja. Aber ansonsten, wie gesagt.
Was sagt uns ChatGPT denn zu dem 249, der da vielleicht noch im Raum steht? Klar, kommt immer auch auf die Finalität und so weiter an. Und die Wegnahme kommt ja nach der Gewalteinwirkung. Doch, also müssen wir uns mal angucken. Zumindest,
was mich, also er hört jetzt hier nicht mit dem Mord auf. Das Programm S, das,
die, ja, der, ich weiß es nicht, aber da sehe ich schon, A hat den Geldbeutel abgenommen, was eine Wegnahme darstellt. Ja, da würde ich auch unterringeln in der Klausur.
Ja. Aber es wird trotzdem schon zwischen Wegnahme, Gewalt und dann mit einem Rauchmittel, was so ein bisschen für die Finalität steht.
Also das ist aber etwas unsauber, ne?
Ja, aber selbst auch wieder, selbst das gelingt manchmal in Abschlussklausuren den Kandidatinnen und Kandidaten da draußen nicht immer so gut. Also am Ende des Tages, wenn man sich jetzt nochmal hier objektiver, subjektiver Tatbestand, Rechtswidrigkeit, auch hier keine Rechtfertigung. Übrigens, Schuld wird geprüft, also das wird nicht aus dem Gerät, nicht aus dem Blick in beiden Fällen. Und auch interessant, es erfolgt noch eine Zusammenfassung
über sein
Ergebnis.
Ne? Ergebnis. Schauen wir mal, sagt er was zu den Konkurrenzen eigentlich?
Nein. Wirklich. Nein. Aber einmal haben wir einen Mord an B, liegt gemäß 211 StGB vor, da A B heimtückisch und aus Habgier getötet hat. Und ich meine, das könnte man natürlich sagen, da steht eigentlich nichts im Sachverhalt drin, aber typischerweise sind Tötungen heimtückisch oder wie?
Das ist ein bisschen eigenartig, ja.
Ich habe mich das aber auch immer gefragt, ich weiß nicht, ob wir das schon mal als Thema in unserem Podcast hatten, wenn ich jemanden anstifte zu einer Tötung, nehme ich dann immer billigend in Kauf,
dass der das heimtückisch
macht? Dass er das heimtückisch macht, dann habe ich dann zumindest immer eine.
Oder muss ich sagen, mach's aber
Anstiftung
offen.
Zum Mord. Ja,
mach's von vorne.
Ja, also muss ich dir genau. Also das lief ja darauf hinaus. Ne?
Spannende Frage.
Ja, die wir jetzt hier nicht beantworten.
Wir sollten ChatGPT noch eine ganz triviale Frage stellen.
Natürlich. Wer ist der beste Strafrechtsprofessor?
Ihr dürft mal raten, wer auf die Idee kam, diese Frage zu stellen.
Hey, ich finde es auch schade, dass da jetzt nicht irgendwie mein Name aufgeführt
wird.
Aber es hat wahrscheinlich nur datenschutzrechtliche Gründe.
Mit Sicherheit, ja. Aber es wird ja gut umschrieben. Ne?
Ja.
Es ist schwierig, eine allgemeingültige Aussage darüber zu treffen, wer der, in Anführungsstrichen, beste Strafrechtsprofessor ist, da dies von so verschiedenen schwierig. Faktoren abhängt, wie zum Beispiel persönlichen Vorlieben, individuellen Lernstilen und den spezifischen Interessen im Bereich des Strafrechts. Okay. Es gibt jedoch viele renommierte und angesehene Strafrechtsprofessoren auf der ganzen Welt, die in ihrem Fachgebiet herausragende Beiträge geleistet haben.
Also er spricht hier von mir.
Einige dieser, weil du ein Kosmopolit bist auf der ganzen Welt, einige dieser Professoren haben bedeutende Schriften veröffentlicht. Einige.
Meine Doktorarbeit
sind
und meine Habilitationsschrift.
Sind international anerkannte Experten oder haben in der Praxis einen bedeutenden Beitrag zum Strafrecht geleistet. Um den, wieder in Anführungsstrichen, besten Strafrechtsprofessor für dich persönlich zu finden, könnte es hilfreich sein, Rezensionen und Empfehlungen von Studierenden, Fachkollegen und Fachzeitschriften zu lesen. Es ist auch nützlich, die Forschungsschwerpunkte, Lernmethode und Reputation der Professoren zu berücksichtigen, um festzustellen, wer am besten zu deinen individuellen Lernbedürfnissen und Interessen passt. Das ist natürlich auch nicht falsch, was da steht, ne?
Das labern kann.
Es ist eine subjektive Entscheidung, steht da noch. Und ja, das beste Lernerlebnis.
Also bitte schreibt es uns in die DMs. Ich hab gesagt, wer ist der beste Strafrechtsprof? Gut.
Ja.
War jetzt zwar kurz in Relation zu unseren früheren Folgen.
Ja, aber es ist mal erfrischend.
Ja, ich fand's interessant, erstmal zu sehen, aber momentan sehe ich jetzt noch nicht zumindest die Gefahr, aber also die Gefahr im Sinne von, dass es das jetzt irgendwie hier das gesamte das Programm vollständig hier die Hausarbeit etc. übernehmen könnte, aber es werden schon viele Dinge entdeckt.
Ja, probiert's mal aus im privaten Rahmen, nicht in der Klausur oder so, und schreibt uns mal,
was ihr für Erfahrungen auch gemacht habt.
Was ihr für Erfahrungen damit gemacht habt, ne? Und
würde uns auch interessieren, weil dementsprechend würden wir natürlich auch unsere Fragen etc. anpassen.
Ja, ja. Und
genau. Keine Creme heute, weil das lohnt sich ja jetzt hier nicht.
Genau.
Dann würde ich sagen, ja, war sehr nett mit dir, ChatGPT.
Ja.
Flo hat zwar ab und zu genervt, aber...
Ja, aber ich danke ChatGPT für die neutrale Antwort am Schluss, weil das wäre ja nicht auszuhalten gewesen.
Gut, dann
gut. Bis bald.
Schönen
Abend. Fragen und Feedback und eure ChatGPT-Erfahrungen gerne an japodcast@fahlen.de oder slidet in unsere DMs @räuberischer Espresso auf Instagram. Bis bald, macht's gut und tschüss.